Ich habe in diesem Kapitel relativ viel Foreshadowing angekreuzt, übrigens. Ich weiß nicht, ob. Ey, wir kommen ja an die Stellen. Vielleicht merkst du es. Ich habe aber beschlossen, dass ich da nicht drauf eingehe, weil das spoilert ja sonst auch zu viel, ne?
Oha, dann wird es interessant, weil Kapitel 9 ist schwierig für mich.
Ja, weißt du was? Lass uns einfach einsteigen, weil wenn wir das jetzt vorher schon alles durchkaspern, ist es der ganze Effekt völlig für die Tonne.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenaarth. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina. Herzlich willkommen bei Episode 5 vom Drachenbeinthron, richtig?
Richtig. Mit Kapitel 9 und 10.
Genau. Rauch im Wind und König Schierling. Ich habe diesmal darauf geachtet, wieso die Kapitel so heißen, wie sie heißen. Ist auch beide Male wirklich erst am Ende des Kapitels, dass auch klar wird, wieso, weshalb, warum. Aber da kommen wir dann zu, ne? Denke ich einfach mal.
Ja, gerade bei Kapitel 9 hat er uns, glaube ich, sehr lange warten lassen.
Ja, genau. Gut, Kapitel 9, Rauch im Wind.
Ja, wir sind wieder bei Simon und Jeremias. Es ist März.
Und es ist warm. Wie eigentlich immer noch, die ganze Zeit, genau. Es ist wohl brüllend heiß. So wie bei Sabrina im Podcaststudio unterm Dach.
Nee, heute geht's.
Ah, okay.
Also es ist, aber gut, es ändert sich ja da auch noch. Ja, also die zwei sind in Erkäste unterwegs. Und auf dem Weg zum Dom, im Tavernenweg. Warum liegt denn eigentlich der Dom im Tavernenweg? Damit die Sünder gleich beichten können?
Oder nach der Messe gleich in die Kneipe können. Keine Ahnung.
Ich glaube, das sind dann mal zweifelsfrei die Übergänge fließend.
Ja, das denke ich auch.
Ja, und sie haben was dabei.
Ja, erstmal, wohin sind sie denn unterwegs? Hattest du das jetzt gesagt? Oder habe ich es nur nicht gehört? Habe ich nie aufgepasst?
Zum Dom. Also sie biegen von der Mittelgasse ab hin zum Tavernenweg. Das ist anscheinend auch eine der anderen Hauptstraßen unterwegs. Sind da eigentlich hauptsächlich irgendwie gefühlt irgendwie nur Soldaten und Bettler?
Viele Flüchtlinge von überall aus Ostenaarth, genau. Ich habe bei meiner Übersetzung ein bisschen gestutzt. Ein Mädchen im handgesponnenen Rock. Steht das in der neuen Übersetzung auch drin? Okay. Ja. Ich vermute mal, dass das jemand übersetzt hat, der keine Ahnung von Faserkünsten hat. Denn ein Rock kann nicht handgesponnen sein. Man spinnt das Garn, um daraus dann einen Rock zu weben. Ich wollte noch nachgeschaut haben, wie das im Original heißt. Lass mich mal gucken, wenn ich die Stelle jetzt ganz schnell finde.
Ups. Ja, ich war auch sehr gespannt, ob du das ansprichst oder
bin ich voll drauf angestiegen, aber ich gucke jetzt mal gerade. Ich habe mein Kindle gerade schon hergeholt. Da das ja ganz am Anfang von Kapitel 9 ist, dürfte die Stelle relativ schnell zu finden sein. Gehe zu Kapitel 9.
Das kann man natürlich nicht mit uns machen, ne?
Ja, aber hier steht tatsächlich auch A Peasant Girl in a Homespun Skirt.
Ja gut, dann müssen wir vielleicht mal zugeben, dass der gute Herr Williams auch nicht unbedingt in den Faserkünsten bewandert ist. Man kann ja nicht alles können.
Okay, aber da musste ich tatsächlich, da habe ich gestutzt und habe gedacht, nein.
Ja, ich auch.
Sehr schön, okay.
Gut.
Ja, und wir gehen also zum Dom, zu St. Sutrin. Der Dom wird auch beschrieben. Da habe ich mir auch was angestrichen, was ich total schön fand. Also der Dom des heiligen Sutrin. Im Stein seines gewaltigen Antlitzes spiegelte sich stumpf die geduldige Sonne. Die hohen Bögen und gewölbten Strebepfeiler warfen schmale Schatten über die Nester von Wasserspeiern, deren muntere Grimassengesichter vergnügt gackernd und scherzend über die Schultern humorloser Heiliger hinabspähten. Also ich habe gleich die Bilder von den Wasserspeiern von Notre Dame vor Augen und auch so den Dom in diesem Stil, in diesem verspielten Stil mit so Strebepfeilern, so eine offene Konstruktion und halt sehr groß und beeindruckend. Und ich mag Wasserspeier, ich finde die einfach total niedlich, obwohl viele die ja schäbig finden. Und wenn ich das richtig habe, sind die auch damals wohl gemacht worden, um böse Geister abzuhalten. Deswegen sahen die auch so fies aus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Das habe ich jetzt gerade irgendwo aus meinem Unterbewussten kam das gerade hoch.
Da gab es auch mal in den 90ern eine wunderschöne Zeichentrickserie, die ich geliebt habe. Wo die zu Leben erwacht sind, die Wasserspeier.
Mhm. Okay, weißt du noch, wie die heißt?
Ich glaube tatsächlich Gargoyles, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also das kommt da bei mir tatsächlich immer so aus den Untiefen hoch. Aber ja, die Stelle habe ich mir auch angestrichen.
Sehr schön. Gut, und was machen die beiden denn da eigentlich? Also Simon und Jeremias, Dom,
Sag mal so, sie sind ja anscheinend auf geheimer Mission unterwegs. Also sie haben sich ja auch über etwas unterhalten, so frei nach dem Motto, ob Simon es denn hat. Also gehe ich mal stark davon aus, dass es um besagtes Empfehlungsschreiben geht.
Ah ja.
Das der liebe Simon ja aufsetzen wollte für seinen Freund. Mhm. Und war allerdings im ersten Moment war ich verwundert, was wir dann überhaupt beim Dom machen.
Mhm.
Aber offensichtlich ist dieser Dom irgendwie vom Militär besetzt.
Genau. Und mehr wird dazu jetzt erstmal noch nicht gesagt, ne?
Ja, also man kommt auch nicht so ohne weiteres in den Dom rein, weil es wirklich Wachen vor der Tür gibt, die die beiden erstmal aufhalten. Und sie sagen, ja, sie wollen aber trotzdem rein, sie hätten eine Nachricht von Dr. Morganis.
Ja, und zwar für wen? Für den Grafen Breugar. Das ist der... Ich glaube, der Kommandant der Stadtwache, ne?
Mhm, so hatte ich es auch verstanden, ja.
Ja. Dessen Farbe ist übrigens gelb. Das sind ja so Sachen, die, ne, Elias und die Erkühnwache, die haben halt dieses Grün und Josua mit dem Grau und dem Rot, glaube ich.
Ja, wobei es wird schon erklärt, dass auch die Leute von Breugar grüne Streifen, Schleifen, was auch immer haben, um halt ihre Zugehörigkeit zum König zu signalisieren.
Ja, genau. Ja, und die beiden kämpfen sich also quasi durch die verschiedenen Ringe der Wachposten. Simon ist ein bisschen entsetzt, weil die ersten Wachposten, mit denen die sich so unterhalten müssen, sind halt, ja, gelangweilt, unfreundlich. Und Simon denkt sich dann so, ja, also wenn er mal Wachsoldat ist, er würde das ja ganz anders machen, weil es ist ja eine fürchterliche Ehre, da zuzugehören. Und er stellt sich das alles in ganz tollen, bunten Farben vor.
Wo wir da beim verblendeten Teenie sind. Also, aber nein, so ist es halt leider die Realität nicht immer. Genau, sie nehmen auch nicht so ganz den direkten Weg durch den Dom, wie sie es eigentlich tun sollten, weil ja Simon doch mal so in den Kirchenraum spitzen möchte, wo dann wirklich noch die Priester versuchen, in ihrem Innenraum sich irgendwo wenigstens ein Eckchen für sich zu behalten, dass... da die Soldaten nicht auch noch rankommen, weil in der nächsten Zeit auch noch ein Gottesdienst stattfinden soll oder beziehungsweise das nächste christliche Fest. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir hangeln uns von einem Fest zum nächsten.
Ja, das ist so ein bisschen diese Zeitrahmen, ne? Und wir hatten uns ja schon unterhalten darüber, dass du sagtest, ich sollte doch mal ein Foto von meinem Anhang machen, weil wir beide Elysia Mess in dem Text stehen haben. Und im Anhang steht halt nur Elysia Mansa drin. Ich glaube, das ist auch ein Übersetzungs-Lektoratsfehler, dass das, ich glaube, das ist das Gleiche.
Ja, so, zu dem bin ich auch schon gekommen, da bin ich auch schon früher drüber gestolpert. Aber wenigstens ist es konsequent falsch.
Ja, Edon Mess und Edon Mansa gibt es nämlich auch beides, ne? Ja,
genau.
Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen parallel benutzt, diese Verwendung. Ja, diese Feste, ja, ist halt wie im katholischen Kirchenkreis, ne? Also im Jahreskreis dann, nicht Kirchenkreis, Jahreskreis. Diese Elysia-Mess, ich weiß gar nicht, wann war das nochmal genau? Moment.
Also wir sind im März.
Lass mich schnell gucken.
Live-Recherche.
25. März, genau.
Aber gut, auf jeden Fall Simon auch beeindruckt von dem Dom an sich. Also das wollte er dann schon nochmal sehen. Also es ist, scheint auch wirklich ein sehr beeindruckendes Bauwerk zu sein, was wir ja schon außen festgestellt haben. Und schließlich und endlich, aber was sich auch hier wieder durch das ganze Kapitel zieht, ist so dieses, ja, es ist irgendwie, alle haben irgendwie so ein komisches Gefühl. Also ich glaube so dieses, ja, wir hatten diese Stimmung vor dem Gewitter schon. Ich glaube, das spitzt sich hier nochmal zu.
Im weiteren Verlauf dieser zwei Kapitel kommt auch irgendwann nochmal, dass einer unserer Darstellenden sowas Ähnliches sagt. An dem Punkt wäre ich nochmal auf das vom letzten Mal zurückgekommen, wo ich das auch gesagt habe. Das ist so, man merkt langsam, es unterschwellig brodelt unheimlich viel, ne?
Ja, aber auch der ja, ich sag jetzt mal das Vorzimmer vom Grafen, der dann auch schon sagt, aber was für ein Tag ist heute? Also ja, der ihr beiden ja auch nicht vorlassen will, aber sie bestehen halt darauf, dass sie zum Grafen selbst vorgelassen werden und ihm eben dieses Schreiben überbringen.
Wobei ihnen da der Name von Dr. Morganis doch wohl irgendwie die Türen aufmacht. Ne? Ich glaube, wenn sie das nicht gehabt hätten, wäre es relativ schwierig geworden, da überhaupt so weit zu kommen. Ne?
Ja, da kommt es eben auch ein bisschen mehr rüber, dass da wirklich überall die Soldaten sind. Weil ich mir echt gedacht habe, was machen die eigentlich ausgerechnet im Dom? Aber wahrscheinlich war das die einzige Möglichkeit, da mal mehr Leute auf einen Haufen zu versammeln.
Ja, und wir hören dann im nächsten Kapitel auch noch mal, was da sonst noch so für Sachen im Moment ablaufen, die da in dem Königreich nicht so richtig laufen, die da auch in der Zwischenzeit passiert sind, die der Leser jetzt aber auch noch nicht weiß. Ne?
Ja, genau. Jedenfalls schaffen sie es tatsächlich bis zum Grafen und überreichen ihm eben die Schriftrolle. Und jetzt finden wir raus, wie Simon es geschafft hat.
Ja,
oder was er gemauschelt hat.
Ich wollte gerne vorher noch 2 Sätze über Graf Breuga verlieren, der als ein sehr der Völlerei zugeneigter, weicher, weibischer Mann charakterisiert wird, der auch gerade beim Mittagessen sitzt. Allerdings lässt sich Simon davon nicht so wirklich täuschen, weil er auch gehört hat, dass das ein sehr wüster Schwertkämpfer sein soll, der wohl schon so manchen ins Jenseits befördert haben soll. Wollte ich
irgendwann.
Irgendwann
vielleicht mal.
Ja, gut, aber ne, es ist halt jedenfalls, er ist der Oberste der Stadtwache, hat ja wohl schon eine Menge zu sagen, aber schlägt da so in die gleiche Kerbe wie die ganzen anderen Adligen, die da im Moment auf dem Ost rumlaufen, dass sie halt alle den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und da Party ohne Ende machen, ne?
Ja, und ehrlich, ich habe mir dann auch bei der Beschreibung, wie der gute Graf ist, auch gedacht, schon wieder Vögel in der Kapelle, aber diesmal auf eine andere Art und Weise.
Wie meinst du das jetzt?
Weil er ja gerade beim Essen ist und er isst anscheinend kleine Vögelchen.
Ach so, okay. Gut.
Die Armen.
Ja, so und jetzt darfst du weitermachen, was Simon denn nun eigentlich angestellt hat.
Also, er hat das Empfehlungsschreiben geschrieben und hat anscheinend aus, wie war das?
Aus den Überbringer?
Die Überbringer gemacht, also die Mehrzahl.
Genau. Ja. Ich habe es nachgeschaut, im Englischen hat er halt einfach nur ein S hinten dran gehängt, ne? Also the bearer und the bearers. Also den Träger oder die Träger. Ja, also ja, ist im Deutschen ein bisschen schwieriger zu übersetzen, aus denen ein die zu machen. Aber ja, er hat wohl ein bisschen unordentlich geschrieben und anscheinend fällt es Breuga auch nicht auf, ne?
Naja, also was die Ordentlichkeit betrifft, nachdem er ja noch nicht so lange beschreibt, ist das ja schon fast nicht ungewöhnlich. Außerdem sagt man ja den Jungs nach, dass sie eine unordentlichere Schrift haben, die kennen nur meine nicht. Ja, aber der Graf ist davon halt wirklich begeistert, dass er jetzt da noch 2 Leute durchfüttern soll. Und so im Großen und Ganzen lässt er sie abblitzen.
Und als Simon danach fragt, warum, erklärt Graf Breuga halt, es wären im Moment so viele Leute da, die Arbeit suchten, weil es fällt kein Regen, es gibt nichts zu säen, es gibt nichts zu ernten. Und dann hätte er was Besseres zu tun, als da in weichen Burgmäusen mit in Anführungszeichen gepuderten Hinterteilen da das Soldatenleben nahezubringen. Und man merkt halt so einfach, dass er sagt, Herrgott, was soll ich mit denen? Ne? Also
ja, ich bin ein bisschen froh, dass er abgeblitzt und das hat vielleicht mal Simon bekommen, dass es halt nicht immer alles so läuft, wie Eitel Sonnenschein er sich das da vorstellt.
Ja, andererseits muss ich allerdings dazu auch sagen, ich glaube, Simon wäre nach 2 Wochen als Wachsoldat auch fürchterlich gelangweilt, oder?
Ja, ist er ja auch nach 2 Wochen bei Dr. Morganis gewesen. Hatte ein bisschen, wie soll ich sagen, wenig Durchhaltevermögen. Ja, jedenfalls verläuft der Heimweg von dem Dom zurück auf den Hochhorst recht still, weil sie beide jetzt, glaube ich, etwas ernüchtert sind, dass sie sich halt vielleicht doch mal mit dem anfreunden müssen, was sie jetzt schon haben. Ich meine, immerhin, sie haben eine Ausbildung. Und das sehen sie halt leider nicht, wie gut es ihnen auf dem Hochhorst eigentlich geht, weil ich glaube, in der Stadt oder halt gerade, wie gesagt, die Bauern haben nichts zu sehen, können nichts ernten. Ich glaube, denen geht's übler.
Ja, Also die müssen zumindest nicht Hunger leiden, Simon und Jeremias. Und sie haben ein Dach über dem Kopf. Ne? Das ist ja in der Zeit auf dem Hochhorst schon eher Luxus, wenn man es ja mal so ganz direkt sagt. Ne? Aber das sehen sie halt nicht. Und Simon ist enttäuscht und wütend und frustriert. Und ja, so dieses ganze Teenie-Drama schlägt da über ihm zusammen. Und ja. Gut, und dann haben wir einen Perspektivwechsel. Es geht weiter mit einer unserer Lieblingspersonen, mit Herzog Iskrimnur.
Ja, und so da kommt das auch gerade sagen.
Da kommt das nämlich an, dass der Iskrimnur sich denkt, dass etwas Merkwürdiges im Nordwind heute liegt. Etwas, das wie ein Tier riecht oder ein Sturm, der gleich losbrechen wird. Also genau das, was wir so in der letzten Episode erzählt haben, dass es wirklich knistert und Spannung in der Luft liegt. Und irgendwie hat der Lesende jetzt auch das Gefühl, also so langsam, sag ich mal, wir sind jetzt in meiner Version 160 Seiten im Buch, so langsam könnte jetzt auch mal ordentlich was passieren. Also bisher ging es ja wirklich ruhig und gemächlich. Wir haben eine Menge Fragen, eine Menge Fragezeichen, aber ich glaube, es könnte sein, dass wir jetzt in der nächsten Zeit doch mal einen großen Knall erleben. Ob der jetzt nun in diesen beiden Kapiteln noch kommt.
Doch, da kommt ein Knall.
Mann, du sollst doch nicht spoilern. Ja, aber ja, jedenfalls.
Ich glaube, ein Kapitel wird man mir verzeihen.
Ja, wobei ich denke ja auch, entweder haben diejenigen, die uns zuhören, das ja nun schon gelesen oder werden es dann halt jetzt zeitnah lesen nach der Episode. Dann kann man da ruhig schon mal ein bisschen vorgreifen, ist nicht so wild. Ja, also Iskrimnur ist auch so ein bisschen der Meinung, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht.
Ja, und er ist total unruhig und nervös und keine Ahnung, was er in diesem winzigen Staatsarchiv macht. Also anscheinend wartet er auf jemanden und ja, ich glaube, Geduld ist wirklich nicht seine Stärke.
Er ist halt so ein richtig bärbeißiger alter Kauz, könnte man schon fast sagen, finde ich.
Ne? Aber ich liebe ihn.
Ja, ich finde ihn, ich mag ihn auch unheimlich gerne. Also es ist schon, ist ein sehr süßer Charakter, finde ich.
Ja.
Auch wie er dann so beschrieben wird, es ist halt kurz vor einem weiteren edonitischen Feiertag, vor dem Liebfrauentag. Und da hat sich Iskrimnur auch schon ein bisschen fein gemacht, aber seine Hose beult halt schon aus und er hat sich auch schon so lange in seinem Bart rumgezuppelt, dass diese Flechten da rausfallen. Ah, es macht ihn einfach unheimlich liebenswürdig, finde ich. Ja, so, aber er möchte sich treffen und zwar eigentlich möchte er sich mit zwei Personen treffen. Und zwar einmal mit dem Escritor Veligis, das ist der Vertreter der sankelanischen Edonitis in Erkester. Und mit Graf Eolea, das ist der Abgesandte der Hernestiri, der im Moment in Erkester weilt. Warum, erfahren wir auch noch später, kommt nämlich auch noch, warum der eigentlich jetzt gerade da ist. So. Und was passiert? Es ist so, dass die erwarteten zwei Personen leider Gottes nur zu einer Person werden, weil der Escritor nämlich meint, es wäre unter seiner Würde in irgendwelchen Zeichen Schränken herumzusitzen. Ja, nun gut.
Da ist ja auch gerade irgendwo gefühlt das ganze Zeug reingestopft worden, das halt wegen der Feierlichkeiten irgendwo anders im Weg ist.
Ja, es ist halt alles voll mit Urkunden, Pergamenten und ähnlichem Gedöns, ne?
Naja, ist jetzt in einem Archiv auch nicht wirklich ungewöhnlich.
Nee, genau.
Ja, aber sie wollen halt irgendwo ungestört miteinander reden.
Mhm.
Ohne Ohren, die neugierig zuhören.
Mhm.
Ja, aber ja, ich bei dem einen oder anderen kommen mir trotzdem die Fragezeichen, weil eben so das Gespräch drauf kam, dass die Sache fürchterlich schiefgegangen ist. Da habe ich mir so ein bisschen gedacht, welche Sache, was habe ich verpasst? Also, und ja, wir erfahren dann aber auch, dass nicht überall so eine Dürre herrscht, sondern im Norden, in der Rimmersmark anscheinend, ein ziemlich heftiger und langer Winter herrscht. Also ein Winter, der so schneereich ist, dass die Häuser drunter zusammenbrechen, dass da halt die Leute auch ebenso verhungern, weil die können ja auch nichts anbauen.
Mhm.
Und ja, ich finde, das macht, wie gesagt, diesen Herzog von Elfriede Haller auch sehr sympathisch, weil er ist halt schon für sein Volk da und ist auch besorgt um sein Volk.
Ja, aber Eolea ja genauso, ne?
Ja.
Ja.
Ja, während Iskrimnur halt wirklich genervt davon ist, dass da ständig irgendwelche Feierlichkeiten auf dem Hochhorst sind, weil sein, wie gesagt, sein Volk verhungert selber oder wird unter Schneemassen begraben. Und er hat ja schon mal versucht, den König darauf anzusprechen, dass er ja eh schon abgeblitzt, als es darum ging, dass eben die Straßen passierbar bleiben müssen.
Mhm.
Und da ist eben dieser Punkt, wo wir auch erfahren, dass eben nicht nur der Dom beschlagnahmt worden ist, sondern eben auch Hernistier-Schiffe und die aus Nabanai sind irgendwie beschlagnahmt worden wegen der Pestgefahr.
Ja, genau. Genau.
Ich mag auch die Einstellung von Iskrimnovir,
Ja, ich habe auch, ich früher als allererstes, die erste Zeit habe ich auch Eloer gelesen, von dessen, ja, aber wenn du es ein paar Mal im Hörbuch gehört hast, dann ist es Eoler, dann ist es, ja. Gut, ja, also dem Hernistiri-Grafen.
So. Ja, er mag auf jeden Fall, er sagt, okay, er ist ein bisschen protzig, aber eigentlich ist er ganz vernünftig von seiner Einstellung her. Also ich finde, das kommt später auch nochmal ein bisschen rüber. Also ja, ich glaube, die beiden können eigentlich ganz gut zusammenarbeiten.
Mhm. Und Iskrimnur ist ganz froh, dass er wenigstens einen an seiner Seite hat. Ne? Mhm. Also ich habe mir dazu, zu diesem Ganzen, was du jetzt gerade so kurz zusammengefasst hast, noch unheimlich viel mehr notiert, weil es passiert auch unterschwellig eine ganze Menge. Ich möchte gerne noch mal ein bisschen zurückspringen zu dem Punkt, wo Eolair da in diesen Schrank reinkommt, weil Iskrimnur sich da an was erinnert fühlt. Und zwar, für eine flüchtige Sekunde erinnerte die Röte in Eolairs Gesicht, die Farbe auf seinen hohen, schmalen Wangenknochen, den Älteren an etwas, das er vor vielen Jahren einmal gesehen hatte. Eine gespenstische Gestalt, auf die er über 50 Meter Rimmersgard-Schnee einen kurzen Blick erhascht hatte. Einen von den Weißfüchsen hatte mein Vater ihn genannt. Iskrimnur fragte sich, ob die alten Geschichten vielleicht doch stimmten, sollte es wirklich Sithi-Blut in den adeligen Familien von dir geben. Mhm. Ich finde das aus zwei Punkten, / Gründen erwähnenswert, weil erstens wird dem Lesenden hier mal mitgeteilt, Weißfüchse sind also Sithi.
Mhm.
Und das zweite ist halt, dass diese, ich nenne es jetzt mal Rassen, sich anscheinend doch vermischen können. Also es scheint so zu sein, dass es da auch in Anführungszeichen Mischlinge geben könnte. Mhm. So, also das waren jetzt so zwei Punkte, die ich auf jeden Fall nochmal erwähnen wollte, weil ich finde, wir hatten schon von Weißfüchsen gehört. Du erinnerst dich an den Brief von Janauga an Morganis. Da war auch von Weißfüchsen die Rede. Aber da wurde noch nicht erklärt, dass das Sithi sind.
Mhm.
Ja, das wollte ich gerade noch mal gesagt haben. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Dass die beiden sich halt unterhalten, dass Elias das Erkühnland und Ostenart richtig aussaugt. Und deswegen unter anderem auch diese Beschlagnahmungen stattfinden. Und dass Elias nichts unternimmt, um seinem Volk zu helfen, sondern nur seine Party da auf dem Hochhorst macht.
Wobei, das finde ich, das zieht sich eh schon durch die letzten Kapitel.
Ja, aber was ich jetzt vielleicht noch erwähnenswert finde, ist die Tatsache, dass die Frage aufkommt, dass das alles nur die Schuld von Pryrates ist. Und in dem Zusammenhang auch die Frage, was Elias wohl eigentlich von Pryrates will, weil Elias ist Hochkönig über ganz Ostenart. Eigentlich liegt ihm die Welt zu Füßen. Aber was ist das, was Elias jetzt von Pryrates will, dass die beiden so permanent zusammenglucken?
Ja, das ist. Ich habe da später noch ein Bild dazu. Gerade zu Pryrates.
Ja, gut, alles klar. Sehr, sehr gut. Ne? Ja.
Ja, was worauf wir auch zu sprechen kommen, ist auf den Toten, der gefunden worden ist am Ende des letzten Kapitels.
Ja. Darf ich vorher noch was anderes?
Ja, natürlich.
Okay. Ich wusste jetzt noch nicht, wie weit du bist, aber ich hatte noch was anderes zu erwähnen. Und zwar war ja eigentlich der Lektor Veligis mit eingeladen zu dieser Besprechung. Und Iskrimnur fragt dann auch Eolair, hör mal, wo hast du Veligis gelassen? Und Eolair sagt halt, dass er das unter seiner Würde findet, in so einem Schrank rumzusitzen. Und fragt dann eigentlich so nach dem Stand, was die Mutterkirche denn eigentlich zu dieser ganzen Situation hält. Und daraufhin erwidert Eolair halt, dass der Lektor Ranessin, den wir ja auch schon kennengelernt haben, sich gerne als Friedensstifter zwischen dem Herzog von Nabban, also Leopardis, und Elias aufspielen möchte und damit seinen Einfluss, also den Einfluss der Mutterkirche auf dem Hochhorst vergrößern möchte. Und daraufhin sagt einer von beiden, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, wer, dass Elias sich unter dem Schatten der Mutterkirche aber noch unbehaglicher fühlt als sein Vater. Jetzt machen wir mal einen Bogen zurück zu Johann Presbyter. Und eigentlich hatten wir ja bisher nicht so das Gefühl, dass Johann Presbyter sich unter der Kirche oder unter dem Schatten der Mutterkirche unbehaglich gefühlt hat.
Nein, definitiv nicht. Im Gegenteil.
Genau, sondern wir hatten eigentlich so dieses Bild, das ist ein frommer Mann, der will diesen Glauben verbreiten. Und auf diesen Widerspruch wollte ich gerade nochmal hinweisen.
Ja, also definitiv. Er hatte sich ja gerade zu seinem Lebensende echt Gedanken gemacht, ob er quasi ja auch wirklich all seine Sünden richtig bereut hat und genug Gutes getan hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwieweit wir diese Welt Himmel und Hölle haben, aber ich glaube, er hat lange Angst gehabt, irgendwo in der Hölle zu enden.
Was wir so ganz am Anfang, was da schon mal durchklang, als er sich mit Strupp in dem Thronsaal gefunden hat, als er gerade wieder aufgestanden war, dass man so das Gefühl hatte, dass er auch irgendwie noch unter irgendwas oder mit oder von irgendwas belastet wird, was er sich aber tatsächlich, wo wir auch immer noch nicht wissen, worum es geht. Aber ich fand es wichtig, nochmal auf diesen Widerspruch dahin zu weisen, weil der Leser ja eigentlich bisher das Gefühl hatte, dass das ein sehr frommer, gottesfürchtiger und dem edonitischen Glauben anhängender König gewesen ist, was ja auch in diesem Namen Johann Presbyter deutlich wird. Ne?
Ja, und er ja, das ist auch ein bisschen zwischen den Zeilen durchgeklungen, dass er ja offensichtlich diesen edonitischen Glauben zur Staatsreligion gemacht hat.
Ja, genau. Genau. So, und jetzt darfst du auf deinen Toten im Kühnswald zurückkommen. Ja, Entschuldigung. Macht ja auch nichts.
Alles gut, das ist
einfach so. Einfach so Dinge, wo ich dann auch merke, das ist im Zusammenhang mit dem großen Ganzen der Geschichte, wenn man weiß, wo es irgendwann mal hingeht.
Ja, weil du ziehst da tatsächlich wesentlich mehr aus diesem Kapitel als ich raus, weil ja, ich habe irgendwo dann hinten stehen. Langweilig.
Ja.
Also das ist, ja, ich konnte aus diesem nicht ganz so viel rausziehen, weil ich mir gedacht habe, ich weiß doch schon, dass da die Kacke voll am Dampfen ist.
Aber das ist auch tatsächlich so, ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, den werde ich auch auf dem Discord jetzt nochmal vorstellen, wo es tatsächlich jemand geschrieben hat, es gibt genau zwei Sorten Menschen für diese Bücher. Die ersten brechen innerhalb der ersten 200 Seiten ab und alle anderen lesen bis zum Ende. Was dazwischen gibt es nicht. Und wir sind jetzt mal auf Seite 170 oder so. Also wir haben es jetzt fast geschafft.
Ja, also in dem Kapitel habe ich mich etwas schwer getan. Also da
ja, ist ja nicht schlimm.
Ja. Beim nächsten Kapitel schaut es wieder anders aus.
Jetzt sind wir wieder bei unserem Toten im Kühnswald. Oder Künzlackwald? Kühnswald, ne? Jetzt darfst du wieder.
Habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber auf jeden Fall war es der kleinere der Wälder. Es ist tatsächlich ein Rimmersmann. Es ist sogar ein Mann, den Iskrim nur selber losgeschickt hat. Und er war eigentlich mit einer Botschaft auf dem Weg zu seinem Sohn. Und jetzt kommt da auch die Frage auf, wer ist denn schuld an dem Tod? Weil offensichtlich hatte Iskrim nur vor, seinen Sohn vor Skali von Karlskrücke zu warnen. Und jetzt ist halt die Frage, ist der auch schuld am Tod des Boten oder nicht?
Ja, wobei Iskrim nur das bezweifelt, dass Skali oder jemand, der von Skali beauftragt worden ist, das gewesen sein könnte. Weil Iskrim nur meint, Skali ist eher so der Typ Axt in Kopf und fertig. Nicht Pfeil und dann nachher Pfeil schafft hinten abbrechen, damit man die Federn nicht sieht. Wobei ich die Rimmersmänner auch eher so als die Axt- und Schwertkämpfer sehe, als die mit Pfeil und Bogen. Ne?
Ja. Ja, das passt nicht zu diesem Bild. Ja, ich habe das auch so drin stehen, dass eben Iskrim nur sich nicht sicher ist.
Genau. Und das Kapitel oder dieser Abschnitt, Kapitel ist es ja noch nicht ganz, aber endet damit, dass sich die beiden auch noch fragen, ja, und wo zur Hölle steckt eigentlich Prinz Josua?
Ja, und dazu nochmal ein Ding, hatte ich mir noch was aufgeschrieben. Und doch war Elias mal ein guter Mann, viel umgänglicher als sein Bruder. Also das ist auch sowas wie jetzt. Also das ist so, So habe ich Elias gar nicht kennengelernt. Also ich fand Jose, die paar Stellen, wo wir ihn gesehen haben, wesentlich umgänglicher als seinen leicht reizbaren, aufbrausenden Bruder.
Ich glaube tatsächlich, dass Elias das auch nicht erst seit kurzem, sondern schon länger ist. Also da ist wirklich vor sehr langer Zeit. Sprich, wir reden da eher von Jahren oder Jahrzehnten als von Wochen oder Monaten. Mhm.
Ja, wobei wir ja schon auf dem Discord-Server mal so diese Diskussion hatten, für wie alt halten wir eigentlich Elias, also ja, überhaupt die Brüder. Also ich bin auch so Team, ja, ich hätte ihn jetzt irgendwie in seine 40er gepackt, also so irgend 40 irgendwas.
Mhm. Da waren wir uns relativ einig so mit dem Alter, ne? Dass das so in dem, also so ganz jung sind die auch nicht mehr, die beiden Brüder.
Ja, und umso verwunderer bin ich da, dass ständig irgendwie Party herrscht auf dem Hochhorst, weil, ich sag's mal, eigentlich ist er aus dem Alter draußen. Ja, jetzt kommt wieder dieses Schild, kein Kommentar.
Nö.
Nein. Gut, also, wir verlassen die beiden wieder und sind wieder zurück bei Simon.
Ich kann verstehen, dass du dieses Kapitel langweilig findest, weil das, was jetzt kommt, ist auch eigentlich eher langweilig. Es passiert ja nicht wirklich viel, ne? Also,
nee.
Ja.
Das ist, also das, der Abschnitt, warte mal, das sind jetzt, also sagen wir das, das sind jetzt, uiuiui, 5-6 Seiten, die Hälfte hätte es auch getan.
Jein. Auch dieser Abschnitt ist so etwas gut.
Ja, gut ist er schon sowas, das ist aber halt dann erst so gegen Ende hin. Also jedenfalls spielt der gute Elias erstmal Scharfschütze und versucht irgendwelche Heckentiere zu erwischen und abzuschießen.
Du meinst Simon.
Simon, was habe ich gesagt?
Elias.
Simon spielt Scharfschütze auf dem Kapellendach, wo er auch schon wieder in der Gegend rumgeklettert ist und wahrscheinlich wieder irgendwelchen Aufgaben zu entgehen, auf die er keinen Bock hat. Mhm. Und ja, wobei, das ist sehr schön beschrieben. Also die Ebene aus Schiefer vom Dachrinnenrand bergauf bis zur Kuppel der Kapelle, die durch das Dach brach, wie die Schale einer Meeresschildkröte die seichten Wellen einer stillen Bucht durchbricht. Also kann man...
Ja, du hast vorhin auch unterschrieben.
Du hast vorhin schon meine ganzen unterstrichenen Stellen vorgelesen. Entschuldigung. Aber so ganz alleine ist er da oben auch nicht. Also er merkt da schon wieder irgendwelche Schatten, wo ich im ersten Moment gedacht habe, ist vielleicht Malachias wieder auch irgendwie in der Burg unterwegs, den er ja schon ein paar Mal so aus dem Augenwinkel gesehen hat, aber auf jeden Fall trifft er da eher erstmal auf eine Katze, die da oben sich anscheinend so eine Art Nest gesucht hat oder Versteck gesucht hat, die ganze Zeit dann versucht zu beobachten, bis sie da wieder rauskommt. So langsam kommt er, glaube ich, eher auf die Idee auch mal, dass er doch irgendwie irgendwas aus sich machen muss.
Ja, das habe ich mir auch notiert. Also er fängt da an zu reflektieren, dass er ja nun doch aus seinem Leben vielleicht mal was machen soll.
Ja, wobei das hat er ja ganz am Anfang schon so Andeutungen gehabt, dass man sagt, andere Jungs in meinem Alter wissen schon, wie ihr Leben aussehen wird und ich bin immer noch Küchenjunge. Mhm. Ja. Ja, und er hat auch vor ein paar Tagen, hat er die Erkengarde beobachtet, wie sie unter... Graf Fengbald losgezogen ist, weil es wohl in der Nähe Probleme gibt in dem Lehen von Graf Fengbald.
Falschir. Ich fand es sehr süß, dass sich die Bevölkerung des Hochhorstes darüber Gedanken gemacht hat, warum Fengbald mit so vielen Soldaten ausrückt. Mhm. Also es gibt wohl Theater mit der Wollhändlergilde in Falschir. Falschir ist das Lehen von Fengbald, sprich er ist da derjenige, der auf der untersten hohen Ebene was zu sagen hat. Und die Bevölkerung hat sich wohl ein bisschen lustig gemacht, und zwar nach dem Motto, also entweder nimmt er so viele Soldaten mit, weil er Angst hat, dass er nicht erkannt wird, weil er so ewig lange nicht in seinem Lehen gewesen ist, oder er nimmt sich so viele Soldaten mit, weil er Angst hat, dass er erkannt wird, weil er sich so überhaupt nicht um sein Lehen gekümmert hat. Also ich finde das schon sehr galgenhumorig. Sagt also nicht unbedingt Gutes über Graf Fengbald aus, wobei wir von dem ja sowieso nicht so ein gutes Bild haben. Und, kurzer Reminder, ist derjenige, den die Prinzessin heiraten soll, ne? Mhm. So.
Ja, der nächste Unsympath.
Ja, Unsympathen laufen da eine ganze Menge rum, aber das macht nichts. Eine gute Story lebt davon, dass wir gut in Anführungszeichen und böse in Anführungszeichen haben.
Sie lebt davon, dass eine gute Story lebt davon, glaube ich, dass diese ganzen Figuren auch Emotionen erzeugen. Und das tut er definitiv dann noch.
Ja, genau.
Ja, aber ja, es ist halt schwierig in seinem Leben. Aber ich meine, klar, das Problem ist ja, dass die Wollhändler ja irgendwo ihre Schafe abgeben sollen, damit die verfüttert werden. Dann nehme ich aber denjenigen, die wenigstens jetzt noch arbeiten können, auch noch ihre Lebensgrundlage weg.
Ja. Mhm. Ist schon ein ganz schönes Dilemma, ne?
Ja, ich habe hier irgendwo stehen, sind denn die Ratgeber des Königs alle verrückt?
Wer ist der Hauptratgeber des Königs?
Ja, okay. Prürates.
Und wir haben uns kurz vor dieser Episode nochmal drüber unterhalten. Diejenigen von euch, die bei dem Lied von Eis und Feuer ein bisschen firm sind, wir haben es noch gar nicht angesprochen. Die Priester in scharlachroter Kleidung kennen wir natürlich auch aus dem Lied von Eis und Feuer. Nur mal so, ja. Also Herr Martin hätte sich tatsächlich ein paar Dinge auch selber ausdenken können. Ich meine, hat er ja, aber es sind wirklich, ich finde, es häuft sich, dass man Dinge wiederfindet, oder?
Ja, aber bei diesen roten Priestern musste ich echt lange überlegen.
Okay, gut.
Mal schauen, wie es unseren Hörern geht. Unseren Hörerinnen. Mhm.
Okay. Ja, also Simon denkt da jetzt drüber nach, was er aus seinem Leben so machen möchte und dass er mal anfangen sollte und sitzt dann noch eine ganze Weile auf dem Dach rum und wartet, dass die Katze nochmal wieder auftaucht.
Tut sie und ja dann auch irgendwann und dann beobachtet er die auch noch.
Mhm.
Also offensichtlich, was er kann, ist anscheinend still. Also da kann er ja total stillhalten. Also er kann sich tatsächlich auch mal auf was ewig lang konzentrieren, dass nicht mal die Katze mitbekommt, dass er da auf dem Dach rumliegt und sie beobachtet.
Mhm. Mhm.
Also, mal gucken, wo uns das noch hinführt.
Ja.
Ja.
Mhm. Gut. Und das, worauf du hinaus wolltest, dass es am Ende dann doch nochmal in Anführungszeichen interessant wird, ist die Tatsache, dass Simon dann im Südosten am Himmel was sieht, was er halt eigentlich erst für vielleicht eine Regenwolke hält. Und
also ist eine Rauchwolke.
Ja.
Da haben wir den Kapiteltitel Rauch im Wind.
Genau. Und darunter steht dann einfach nur noch Fallschirr brennt.
Ja.
Oder das Brannte. Ist heftig. Ich glaube.
Es steht Brannte, aber gut.
Ja.
Wir wissen, was gemeint ist. Wow. Dann kann ich aber auch nichts mehr aus meinem Lehen ziehen.
Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Fengwald so intelligent ist, so weit denken zu können.
Okay, ist auch eine Aussage.
Ja,
ja, es ist.
Die Frage ist jetzt halt tatsächlich auch, man muss es ja auch mal unter diesem Aspekt berücksichtigen, dass Fengwald ja nun auch der Schwiegersohn des Königs werden soll und dass es dann wahrscheinlich auch ein schlechter Rat wäre, nicht das zu tun, was der König von ihm will. Und wenn der König will, dass er da in seine Ordnung schafft und er das nur auf diese Art und Weise meint, erreichen zu können.
Ja, aber ich finde das noch grausamer. Also das ist
ziemlich kurzsichtig gedacht, ne? Also wir haben jetzt nicht so direkt eine Todesliste von Leuten, aber wir haben garantiert schon mehr Leute tot als auf der Todesliste von A Song of Ice and Fire. Um das mal.
Ja, kommt drauf an, wie man das. Die zählen ja anders. Ja, aber gut. Ja. Ja, es wird ja später noch beschrieben, was genau passiert ist.
Ja, dazu kommen wir im nächsten Kapitel, weil dieses Kapitel ist nämlich hiermit dann zu Ende.
Also weiter zu Kapitel 10. König Schierling.
Wir sind wieder bei Simon oder immer noch. Und wenn ich das richtig habe, ist jetzt der letzte Maristag.
Ja, ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, 31.
Genau, es ist der Abend vor dem Allernarrenfest. Scheint auch ein edonitischer Hokuspokus-Zauber zu sein, der allerdings in unserer Welt eher mit dem 1. April zu glaube ich. Ne? Also mit diesem. Ja. Dass da alle, die sonst nicht dürfen, mal so richtig außer Rand und Band geraten. Da dürfen da echt mal auf den Putz hauen. Und Simon ist auf dem Weg zum Frühstück mit den anderen Küchenjungen. Kommt aber nicht so besonders weit, weil er wird aufgehalten. Und zwar von Inch, der und ihn da...
Hatte ich auch ein sehr, sehr schönes Bild vor Augen, weil da kommt ja diese Stelle... vorkam, als hätte Gott bei seiner Erschaffung nicht darauf geachtet, genügend Lebensmaterial bereitzuhalten, sodass dieses in letzter Minute durch etwas Lebloses, Unbewegliches hatte ersetzt werden müssen. Ja. Und da musste ich so an den Golem aus so Geschichten denken.
Also quasi eine große, aber deutlich wenig Intelligenz gesegnete, tumbe, grobschlächtige Figur, ne? So.
Ja, dafür hat er aber große Ziele gehabt.
Ja, denn Inch ist ein bisschen sauer auf Simon. Weil Simon ihm ja seinen Platz weggenommen hat. Ja, ein bisschen in Anführungszeichen. Also Inch ist sauer auf Simon, weil Simon jetzt der Lehrling von Inch, von Dr. Morganis ist. Aber Simon wiegelt das gleich ab, weil ihm ist das auch total unangenehm zum einen. Und dann sagt er ja, wieso? Der Doktor bringt mir ja ganz andere Sachen bei als dir. Du kommst ja, um die schweren Sachen zu heben und sowas. Und ich lerne ja ganz was anderes, also lesen und schreiben. Wobei ich da tatsächlich, ohne dem armen Inch jetzt zu nahe treten zu wollen, bezweifeln muss, ob der lesen und schreiben lernen könnte. Und darauf formuliert oder fabuliert Inch dann aber davon, dass er ja eigentlich dann der nächste Doktor Inch hätte sein sollen, also der nächste Doktor. Mhm. Wo ich auch denke, unter welchem Größenwahnsinn leidet der arme Kerl wohl. Und formuliert dann auch nochmal ganz, ganz deutlich, also Inch, dass er Simon überhaupt nicht mag. Was ja in dem Zusammenhang auch irgendwie klar nachvollziehbar ist, ne? Weil der fühlt sich da jetzt schon in seinem angestammten Recht und angestammten Platz von Simon bedroht. Ne?
Ja. Aber warum ist er eigentlich da? Weil er Simon holen sollte, weil anscheinend will der Doktor wieder was von ihm.
Genau.
Also sind wir wieder beim Doktor mit Simon, der gerade drei Priester rausschmeißt, die ihn anscheinend zu irgendwelchen Sachen der Feierlichkeiten überzeugen wollten, dass er da anscheinend auch seine Rolle spielen soll. Und der Doktor ist auch gerade dabei, Zeichen an seine Tür zu malen mit roter Farbe.
Mhm. Ich habe mir da gleich ein LOTR an den Rand geschrieben.
Ja, ich habe hier auch, also in dem Kapitel habe ich tatsächlich auch die ein oder andere Anspielung aus Herr der Ringe gesehen.
Ja, ja. Also ihr erinnert euch sicherlich an Gandalf, der auch Zeichen auf Türen malt und ähnliches. Ich glaube, da ist Sabrina auch mehr im Thema drin als ich. Was hattest du da noch für? Oder sonst sag's, wenn wir da entsprechend hinkommen.
Ich glaube, da kommen wir erst noch hin.
Ja, ja. Ne, und Simon will natürlich wissen, Doktor, was macht ihr da? Und der Doktor rastet ein bisschen aus, so nach dem Motto, Simon, hör auf. Wir hatten gesagt, Fragen nur schriftlich.
Und was ich dachte mir erst Moment, der meint das auch noch ernst.
Der meint das ernst. Ja. Und es hat auch einen wohlüberlegten Sinn dahinter. Also die Idee dahinter ist zum einen, Simon soll schreiben und lesen. Und zum anderen, Simon ereifert sich ja auch darüber, dass er gar nicht so schnell schreiben könnte, wie ihm Ideen einfallen oder Dinge, die er fragen möchte. Und der Doktor sagt, das war aber Sinn und Zweck der Übung, damit du mich nämlich nicht permanent mit irgendwelchen Sachen löcherst. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine pädagogische Maßnahme von Dr. Morganis, Simon dazu zu bringen, sich zu überlegen, welche Fragen Simon auch wirklich wichtig sind und nicht einfach irgendwas zu fragen, was ihm da gerade so durch den Kopf schießt. Oder wie siehst du das?
Ja, herrlich. Also ich hab mich weggeschmissen vor Lachen, weil mir das, ja.
Ich finde, das ist pädagogisch durchaus wertvoll.
Du, Junge, setzt Fragen in die Welt, wie Gott fliegen und arme Leute in Schwärmen. Ich bin ein alter Mann und möchte meine Geschwindigkeit lieber selbst bestimmen. Das ist herrlich. Ja.
Ja.
Aber dann kommt der große, also ein Knall kommt gleich noch. Weil der gute Dr. Morganis sagt, naja, du könntest ja theoretisch auch irgendwelche Briefe fälschen. Also, ich habe es fast befürchtet. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es Morgan das rausbekommen hat, aber er ist ihm auf die Schliche gekommen.
Ja, ich weiß es auch nicht, wie, aber er wird da schon um irgendwelche Ecken drumrum was gehört haben. Und Simon fühlt sich natürlich ertappt. Und Dr. Morganis schimpft über dieses Soldatenleben, so nach dem Motto, ja, in Friedenszeiten sitzt du rum und würfelst und wenn Krieg ist, lässt du dich tottrampeln oder erschießen. Es ist halt kein besonders tolles Leben.
Aber es war jetzt, glaube ich, echt mal an der Zeit, dass ihm irgendjemand mal auch die negativen Seiten seiner Träume und Schwärmereien aufzählt.
Ja, ja. Und das macht Dr. Morganis auch gleich ziemlich drastisch, indem er nämlich Simon erzählt, was Fengbald in Falchi alle so angestellt hat.
Oh ja.
Ja.
Und ich glaube, da möchte Simon bestimmt nicht mit dabei gewesen sein.
Nein, genau das nämlich. Fengbald hat nämlich die Anführer der Wollhändlergilde in den, ja, ich habe es mir aufgeschrieben, Schafwaschfässern was auch immer das sein mag. Ich glaube, die haben da eher die Wolle drin gewaschen. Also die hat er mit Öl voll gemacht und hat die Anführer in der Gilde halt da drin gesotten. Also das richtig heiß gemacht und die quasi beim lebendigen Leib gekocht.
Also ich muss ja auch ehrlich sagen, dass ich das, dass ich den Befehl eines meines Vorgesetzten oder das meines vielleicht zukünftigen Schwiegervaters ausführe, ist das eine. Dass ich es so grausam tue, ist das andere.
Richtig.
Aber der, ja. Der Mann ist ja völlig gestört.
Das ist halt Fengwald, ne?
Ja.
Ja. Mhm. Und dann fragt der Doktor halt Simon tatsächlich, ob er sich so einer Gesellschaft anschließen möchte. Und dann kommt Simon halt dann, ja, er ist halt immer noch wütend und enttäuscht und kommt sich total missverstanden vor. Und ich glaube, da kämpfen auch einige Seelen in seiner Brust. War da auch eine Stelle, wo dann ein Teil von Simon ist frustriert, der nächste hat Angst und der übernächste, in Klammern, wie viele Simons gibt es da drinnen eigentlich? Da musste ich auch sehr schmunzeln. Also es ist schon
so dieses, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Ja, genau.
Ja, und es geht irgendwie so weit, bis der arme Simon weint.
Ja, er ist halt sehr frustriert und kommt sich halt auch. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, ich glaube, der ist unterfordert. Also er macht das mit dem Schreiben nicht gerne, weil er auch den Sinn nicht da drin sieht. Das ist, glaube ich, eher sein Problem. Es ist definitiv nicht, dass er das nicht könnte. Er hat ja einfach nur keinen Bock drauf, weil er nicht weiß, warum er das machen soll. Und diese Geschichte mit den Büchern und den Geschichten aus den alten Zeiten, das mag ja alles ganz toll sein, aber er sieht da überhaupt keinen Sinn, wieso er wissen soll, was man vor 200 Jahren zu irgendwas gesagt hat. Das hat sich ihm noch nicht erschlossen. Er kommt mir da manchmal so vor wie meine Mutter, die halt auch Dinge so lange total bescheuert findet, bis sie denn einsieht, warum sie das denn tun soll. Also
ja, ich habe hier irgendwo stehen, ich würde am liebsten Simon mein Buch über den Kopf ziehen, damit er dann mal merkt, was, wie wichtig die Dinge eigentlich sind, was da halt alles Wichtiges drinstehen kann. Und das funktioniert halt nun mal so. Ich kann das da, was da drinsteht, nur dann lernen, wenn ich lesen kann.
Mhm. Genau. Wobei Simon ja, wie gleich deutlich wird, zumindest an einem Buch schon sehr großes Interesse gezeigt haben müsste. Denn das nächste, was dann kommt, ist halt, dass Dr. Morganis den Simon tröstet und Simon entschuldigt sich, weil er sich wie ein Kind benommen hat. Und Morganis lobt ihn dann auch eigentlich und sagt, er könnte eigentlich ja auch was viel Besseres sein als so ein einfacher Soldat.
Aber ich könnte ja zumindest mal sagen, die Stelle, die ich mir unterstrichen habe, was ich wichtig fand, was Dr. Morganis sagt, und Gaben, von denen du selbst noch nichts weißt.
Ah ja, sieh mal einer, guck. Ja. Ich habe mir in diesem, also ich sag's mal tatsächlich, ich sag's einfach mal, in diesem Abschnitt habe ich mir unheimlich viel unterstrichen, was später noch wichtig wird und wovon ich jetzt auch erstmal nichts mehr sage, aber was dann irgendwann werde ich dann nochmal sagen, aber da stand dann ja damals das und das.
Also sagen wir es mal so, beim zweiten Kapitel habe ich so viele Notizen geschrieben wie noch nie zuvor.
Okay, gut.
Beide Kapitel hat mir deutlich besser gefallen.
Ja, also Morganis versucht Simon halt so ein bisschen zu trösten und ihm da auch Mut zu machen, dass er eigentlich ja, dass da viel mehr in Simon drin steckt, als viele das vermuten und dass er doch einfach auch mal lernen soll, so viel wie er kann. Und Simon ist aber immer noch mit seiner Magie so besessen, dass er halt da dem Doktor einen Handel vorschlägt. Das stimmt gar nicht, andersrum. Simon möchte halt trotzdem nicht nur irgendwas lernen, sondern Magie. Und dann schlägt Dr. Morganis ihm einen Handel vor. Und zwar ist der Vorschlag von Morganis, Simon, hör auf, dich über irgendwelche Magie zu interessieren und da mit rumzunerven quasi, weil das ist noch nichts für dich und du darfst mir einen Monat lang alle Fragen stellen, die du willst und du musst sie nicht aufschreiben. Und als es Simon noch nicht so wirklich überzeugt, legt der Dr. Morganis tatsächlich noch was drauf und sagt, und du darfst dann auch das Manuskript über Johann Presbyter lesen. Und ja, aber Simon ist da nicht so von angetan, ne?
Nee, obwohl er anscheinend nach dem Buch ja schon mehrfach gefragt hat, aber manchmal hat er schon so fixe Ideen und es ist schwer, ihn davon abzubringen.
Mhm. Ja, aber der Handel, der ist nicht so nach Simons Geschmack. Und dann schlägt Simon seinerseits nun wiederum einen anderen Handel vor. Und zwar, wenn der Doktor ihm Magiebrei bringt, wird er ihm jede Woche eine Pastete von Judith und ein Fass von dem Fallschirrbier mitbringen. Und dann rastet der Doktor ziemlich aus.
Ja, toll, du willst ja auch noch stehlen dafür. Was ist denn das für eine Einstellung?
Ja, genau. Und dann erklärt Dr. Morganis dem Simon, dass das, was Simon unter Magie versteht, eigentlich nur ein Zusammenwirken besonderer Kräfte ist, die Simon einfach noch nicht verstehen kann. Und Morganis vergleicht das dann damit, dass er sagt, er würde ja auch kein Kleinkind mit einer brennenden Fackel auf einen Strohhaufen setzen, weil das unweigerlich in eine Katastrophe führen würde. Und Morganis nennt es nicht Magie, der nennt es Kunst. Und dass diese Kunst halt wirklich nur für Leute ist, die, ja, platt gesagt wissen, was sie tun. Und jetzt sollte Simon auch bitte nicht mit Abaprüratis kommen.
Das gibt einen Tritt.
Man kann halt keine Kraft in Gang setzen, ohne dass eins dafür bezahlen muss. Und Pryrates nützt diese Kunst jetzt einfach, um Türen zu öffnen. Und man sollte diese Türen halt nicht öffnen, wenn man nicht weiß, was man da reinholt. Das ist halt auch der Grund, warum Morganis diese Zeichen über seinen Türrahmen geschrieben hat, damit nämlich die Hausgäste anderer Leute nicht bei Morganis landen. Was ja so viel impliziert wie die Hausgäste von Pryrates. Richtig?
Mhm. Ja, gut. Weil der lässt ja alle rein oder alles, was auch immer da durch seine Türen durchgeht.
Genau.
Und jedenfalls, weil ja da eben in dieser Diskussion, weil ich glaube auch, Morganis hat sich ziemlich in Rage geredet, rutscht etwas aus seinen Klamotten raus. Die Kette, die er schon, mit der er schon anscheinend ein paar Mal rumgespielt hat. Und diesmal darf sich Simon das genauer anschauen, was es ist.
Mhm.
Und das ist anscheinend eine Feder, die... Und da musste ich tatsächlich an die Nachricht denken.
Du meinst an die Nachricht von Janauga wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Ja, weil da war ja drunter auch eine Feder noch gezeichnet. Also scheint es ja irgendwie so ein Symbol eines Geheimbundes zu sein.
Du weißt, wie unser Spoiler-Kanal heißt, ja?
Ah, okay, danke. den ich ständig auf gelesen stelle, weil ich ja nicht reingucken darf. Für alle anderen, die nicht auf Discord sind, er heißt Bund der Schriftrolle.
Genau. Ich habe mir bei manchen Kanalbezeichnungen tatsächlich was gedacht. Bei manchen musste ich grinsen. Ich habe auch schon die Nachricht gekriegt, wenn ich jemandem dann die Spoilerrolle verliehen habe, dass dann zurückkam, oh, ich wollte schon immer ein Schriftrollenträger sein. Und was es damit dann auf sich hat, werdet ihr im Laufe der nächsten Episoden erfahren. Aber ein kleines Foreshadowing hier. Es gibt also einen Bund der Schriftrolle, dem zumindest anscheinend Janauga und auch Dr. Morganis angehören.
Ja, weil das, also sagen wir so, das, was an dieser Kette hängt, scheint ja nicht nur eine Feder zu sein, sondern auch zusätzlich irgendwie noch so eine Schriftrolle dazu,
ja,
so hatte ich
genau,
das Gefühl.
Genau.
Ja, gut.
Ja.
Wobei ich mir nach wie vor, ich mir frage, ob das auch so ein ähnliches Symbol war, dass Simons Mutter bei der Geburt aus der Hand gefallen ist.
Das ist kein Kommentarschild. Jawohl. Diese Zusammenhänge werden sich im Laufe der nächsten dreieinhalb sind es ja jetzt, oder... 3/3 oder so sind es noch, wird sich dann klären. Aber gut, dass du es gesagt hast, weil du bist ja sicherlich nicht die Einzige, die sich das fragt. Jetzt wird sich der eine oder die andere von unseren Hörern ja vielleicht auch fragen.
Ja, so ganz glücklich ist damit jetzt trotz allem nicht Simon trotzdem, glaube ich, nicht. Aber er verlässt jetzt dann trotzdem mal den Doktor. Ist aber ein bisschen verwirrt, weil er weder bestraft worden ist wegen des gefälschten Briefes, noch von Morganis rausgeworfen worden ist. Und er ist ein bisschen verwirrt, warum der Doktor so gereizt war, als er eben diese Bemerkungen über diesen Federkiel-Anhänger gemacht hat.
Mhm.
In der dunkelsten Stunde der Nacht.
Am Allernarrentag. Also nicht in der Walpurgisnacht, sondern in der Nacht vom 31. März auf den 1. April.
Ja, gibt's einen Knall, einen riesigen Knall. Einen furchtbaren Donnerschlag, der gefühlt anscheinend alle aus den Betten holt, also scheint so, also oder fast alle aus den Betten holt, die davon natürlich erschreckt werden, aber man findet nichts. Also es ist nicht so, dass irgendwas, ich habe mir erst gedacht, ja, okay, wird irgendeine Explosion sein, wahrscheinlich, vielleicht hat sich ja jetzt Pryrates doch irgendwie aus dem Jeldin-Turm gesprengt.
Okay, ja.
Man weiß es ja nicht, was der da oben alles anstellt. Und ich meine, wenn das eh so ein Fest ist, wo du sagst, Allernahentag, wer weiß, was da vielleicht er denkt, was da funktionieren könnte an Zauberei, Magie, Hexerei. Ja, ich glaube, der Einzige, den es nicht aus dem Bett haut, ist, glaube ich, Simon. Der schläft weiter, aber der hat dafür irgendwelche Albträume, wieder mal.
Und ich habe das so verstanden, dass er von diesem Knall und dem Glockengeläut, was danach kommt, geweckt worden ist. Also, dass wir jetzt eigentlich hören, dass erstmal dieser Knall ist und dann so eine quasi zeitlich so ein bisschen zurückgehen, weil nach Atem ringend erwachte er vom Schlaf und vernahm die mürrischen Stimmen der Glocken, die stöhnend ihrem Missvergnügen Ausdruck geben.
Stimmt, weil von diesem Knall oder diesem Donnerschlag sind ja sogar die Glocken im Engelsturm, haben ja sogar das Schwingen angefangen.
Mhm.
Genau. Also das muss ja schon irgendwo eine Druckwelle da gewesen sein. Und ja, erinnert mich wieder sehr an die Situation, die wir schon mal bei einem seiner Albträume hatten, wo er gesagt, er hat die Albträume und dann wieder von irgendeinem Augenpaar, das rot glüht wie zwei scharlachrote Löcher im Bauch eines schwarzen Höllenofens. Also zumindest scheint es hier ein bisschen die Vorstellung einer Hölle zu geben.
Okay, kurz nochmal zu diesem Traum. Also Simon träumt, dass er auf einer Säule aus schwarzem Eis, hast du schon mal schwarzes Eis gesehen?
Tatsächlich ja.
Okay, du warst auf Island, ja? Gut, ja.
Ja, also wenn da halt wirklich so eine Asche-Rußschicht drauf ist, dann ja.
Ja, jedenfalls versucht Simon halt nach oben zu klettern und eine Botschaft zu überbringen. Und oben an diesem Ende dieser Säule, auf die er halt raufklettert, da sieht er halt die Klauen und diese Augen, die du gerade schon erwähnt hast. Ne? Also nur, um das nochmal so in die zeitliche richtige Abfolge zu bringen. Genau. Und da wird er halt auch von diesem Knall wach. Und ja, auch die Szene ist dann schon sofort wieder vorbei. Und dann gibt es halt noch eine Szene, in der es um Caleb, den Knecht oder den Lehrling von Shem Pferdeknecht geht. Der hat nämlich die ganze Nacht nicht geschlafen, weil er ist nämlich so ein bisschen ein einfältiger Mensch und er soll halt am nächsten Tag zum Narrenkönig gekrönt werden. Das ist halt dann sowas wahrscheinlich wie Prinz Karneval hier im Münsterland oder so, keine Ahnung. Jedenfalls der in Anführungszeichen Oberste über die Narren und der will halt irgendwie angeblich was gehört haben und zwar Worte in einer bösen Sprache und will gesehen haben, wie eine Schlange um gewunden war oder sich rumgewunden hat und danach auch wieder verschwunden ist. Und ja, auf dem Hochhaus sind sie sich halt alle ziemlich einig, naja, der kann ja viel erzählen, der ist ja sowieso nicht so unbedingt der Allerschlauste und es hat schon seinen Grund, warum der Narrenkönig geworden ist. Ja, aber jetzt mal, Sabrina, was ist denn da passiert? Was denkst denn du, was da passiert ist?
Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass Priorates irgendwas damit zu tun hat.
Naja, das impliziert ja schon die Tatsache, dass irgendwie der Yeldin-Turm involviert ist. Ne?
Wie gesagt, du siehst ja auch nichts. Es ist ja nicht wirklich so, dass irgendwas wirklich in die Luft geflogen wäre und irgendwas kaputt ist. Ja, ich weiß nicht, ob er, ja, mit der Beschreibung, die wir vorher von Dr. Morganis bekommen haben, was Magie eigentlich ist, dass man irgendwelche Gesetzmäßigkeiten oder die Natur eventuell in Grenzen beeinflusst. Vielleicht hat er versucht, ein bisschen das Wetterproblem zu lösen. Also, keine Ahnung. Weil
okay.
Das Nächste ist ja, es regnet. Also die Regenwolken kommen ja jetzt.
Ja, genau. Durchaus möglich. Wir kommen aber auf diese aller Narrennacht gleich nochmal zu sprechen. Ne? Also mehr kriegen wir da ja jetzt erstmal nicht erzählt, aber wir kommen da gleich nochmal drauf.
Also ich mir auf jeden Fall gedacht habe, ja, okay, jetzt regnet es endlich. Auch hoffentlich regnet es dann nicht gleich wieder zu viel.
So weit sind wir noch nicht.
Wir werden sehen.
Genau.
Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zu unserem Lieblingscharakter.
Einem unserer Lieblingscharaktere. Oder ist er dein Lieblingscharakter?
Auch momentan schon.
Okay.
Nein,
es gibt schon mehr.
Wie gesagt, gute Charaktere erzeugen halt Gefühle.
Was für Charaktere erzeugen Gefühle?
Und er flucht und er ist stinksauer.
Iskrim nur.
Ja.
Von dem reden wir jetzt, ne?
Ja. Bei Druos blutrotem Hammer, Udon und schrecklichem Einauge und bei unserem Herrn Osiris. Es muss was geschehen.
Das ist wieder das, ne? Die Rimmersmark ist noch nicht so lange zum edonitischen Glauben bekehrt worden, dass Iskrim nur da halt tatsächlich immer noch mal, wenn er richtig in Rage kommt, zu seinen alten Göttern zurückfindet, ne?
Ja, und er ist richtig in Rage.
Mhm.
Also ich meine, ich glaube, das verpufft an den anderen etwas, aber er ist stinksauer. Schlägt mit der Pranke auf den Tisch. Ich fand doch diese Formulierung wieder so schön. Ein Pokal schwankte kurz hin und her und ergab sich dann der Schwerkraft.
Da war das her, okay.
Ja.
Gut.
Ich fand's süß.
Gut, ja, definitiv.
Also allgemein habe ich bei diesem Abschnitt, das wir jetzt ja haben, festgestellt, dass es Ted Williams wirklich wunderschön schafft, einen Film in meinem Kopf zu erzeugen. Auch durch diese unwichtigen Nebencharaktere, die eigentlich da an der Stelle gar nicht wichtig sind vielleicht. Aber ich finde es einfach schön.
Das freut mich. Ja. Wäre jetzt total blöd, wenn wir einen Podcast machen und du würdest sagen, oh, ich finde das Buch aber eigentlich gar nicht so doll, ich finde es langweilig.
Wäre eher unpraktisch.
Ja, wäre nicht so toll. Dann würden wir dieses Experiment vielleicht eher beenden. Aber ich befürchte ja, dass tatsächlich Hoffnung auf zumindest 4 Staffeln steht. So, aber Isgrim nur haut auf den Tisch. Und zwar im übertragenen und im wahrsten Sinne.
Ja, weil in der Frostmark herrscht Anarchie.
Ja, und die Handelsstraßen sind alle bedroht, weil da keiner mehr für Ordnung sorgt. Und überhaupt ist Isgrim nur echt angefressen.
Ja, und was macht der König?
Ach, dem ist das ehrlich gesagt ziemlich egal.
Also, Eolair versucht ja wenigstens noch ein bisschen da einzugreifen in die Diskussion. Aber findet da wohl auch nicht so wirklich die richtigen Worte, weil er dann auch sagt, ja, ihr solltet euch mal stärker mit den Schwierigkeiten derjenigen eurer Untertanen beschäftigen, die außerhalb eures Gesichtskreises hier auf dem Hochhorst leben. Ich habe noch nicht einmal das Gefühl, dass er sich um die Leute auf dem Hochhorst kümmert. Also ja, er feiert halt seine Partys, also seine Untergebenen, aber wie es zum Beispiel seiner Tochter geht, habe ich den Eindruck, ist eben auch nicht so wirklich wichtig.
Mhm.
Also es gibt, glaube ich, nur einen Untergebenen, der ihm da wichtig ist, und da sind wir wieder bei Pyrates, der wieder ganz nah an ihm dran ist. Und ich habe immer wieder dieses Bild von dem Zeichentrickfilm Aladdin im Kopf mit Jafar, der den Sultan beflüstert und damit beeinflusst. Und so geht es mir hier mit Pyrates und Elias.
Mhm.
Also, weiß ich nicht. Da sind halt auch wieder so Stellen, wo halt wirklich das sehr deutlich ist, dass Pyrates ihm irgendwas ins Ohr flüstert oder ihn irgendwie am Arm kurz berührt. Und auf einmal ändert sich die Stimmung von Elias total.
Mhm. Die Wogen gehen hoch. Eolair versucht das so ein bisschen zu besänftigen und sagt halt tatsächlich, es ist so, der Norden und der Westen sind in Aufruhr und Elias beißt oder schlägt dann quasi zurück und sagt, ja, hör mal, und dein König hier, also der Oberste der Hernisthiri, was ist mit dem eigentlich? Wolltet ihr mir nicht erzählen, wie es jetzt ist wegen der Steuererhöhung? Und dann hat Eolair aber schlechte Nachrichten, weil König hat beschlossen, geht nicht, dass er höhere Steuern zahlen kann. Und Eolair will im Gegenteil um Hilfe bitten, damit die Pest bekämpft werden kann und die Handelswege frei bleiben sollen. Daraufhin sieht Elias dann wieder rot, weil er sagt, ich sollte, wer seid ihr eigentlich, dass ihr euch anmaßt, dem König, also dem Hochkönig, zu sagen, was er tun soll? Dann machen wir nähere Bekanntschaft mit Herrn Fluren. Also einer von Johanns alten Weggefährten, einer von den ganz alten Rittern, der da auch so ein bisschen versucht, die Wogen zu glätten und sagt, boah, Elias, jetzt halt mal den Ball flach. Und Hernisthir ist schon immer ein wertvoller Verbündeter gewesen. Außerdem war eure Mutter ja auch aus Hernisthir und, ne?
Das war mir zum Beispiel neu. Das habe ich jetzt noch so nicht gar nicht so wahrgenommen.
Ich weiß auch nicht, ob es vorher schon erwähnt worden war, aber die Frau von König Johann war Ebeka, die Rose von Hernisadak. Also auch aus Hernisthiri. Ob die jetzt ein Adelstitel oder eine Art aus adligen Geschlecht war und die damit auch irgendwie mit Lut verwandt ist, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich so nicht, aber sie war aus Hernisthiri. Wenn es bisher noch nicht erwähnt worden ist, dann jetzt hier. Ja, und dann lässt sich halt Elias auch von Herrn Fluren so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Ich glaube, Fluren ist ein Nabanei, ne? Bin mir gerade gar nicht so ganz sicher, aber jedenfalls einer von Johanns alten Weggefährten, auch schon ein sehr alter Herr.
Ja, wobei ja teilweise auch so ein bisschen hier wieder den Eindruck bekommen, dass diese Besänftigung doch eher wieder von Pyrates ausgeht.
In das gleiche Horn stößt und auch sagt, ja komm, jetzt hier mal Ball flach halten und so, ne? Ja. Ja, und dann wiederholt Isgrim nur seine Bitte danach, dass sie wirklich im Norden und im Westen Hilfe brauchen. Und irgendwie ist die ganze Stimmung da auch richtig explosiv. Auch wenn sie sich da jetzt so wieder so ein bisschen bekrabbeln und dann haut Gutwulf da noch einen raus. So nach dem, wollt ihr Elias jetzt auch noch fürs Wetter verantwortlich machen?
Elias nicht, aber Pyrates.
Ja, Pyrates haut dann aber noch einen oben drauf. So nach dem Motto, und wollt ihr jetzt auch noch dem König dafür verantwortlich machen, vielleicht, dass sein Bruder verschwunden ist? Was ich persönlich auch schon als einen ziemlichen Affront empfinde, weil da den eigenen Bruder verschwinden zu lassen, finde ich, ist jetzt definitiv kein Kavaliersdelikt mehr. Aber wir wissen ja immer noch nicht, was mit Josua passiert ist. Da ist ja, wird immer nur drüber geredet, dass der verschwunden ist. Keiner weiß, wo er ist und ob der jetzt tot ist, ob der jetzt irgendwo weggelaufen ist. In Naglimund ist er jedenfalls nicht wieder aufgetaucht, weil Naglimund ja das Lehen von Josua ist. Wäre das ja die nächstgelegene Erwartung, die nächstgelegene Idee, wo man ihn vielleicht nochmal suchen könnte. Aber selbst wenn, wie soll er da hingekommen sein? Er ist ja auch nur alleine verschwunden. Anscheinend scheint ja sonst auch weg zu sein. Also es ist alles sehr, sehr merkwürdig.
Ja, und da ist eben halt auch so eine Stelle wieder, wo eben ja, so ganz anwesend ist Elias nicht, weil er dann doch als er zu sprechen aufhörte, wirkte Elias einen Augenblick unruhig und starrte ins Leere, als streift ihn eine verwirrende Erinnerung. Das ist so eine Stelle, wo ich mir denke, erinnert er sich gerade an irgendwas, wo er unbeeinflusst war? Also ja, ich habe von vorn bis hinten das Gefühl, irgendwas. Ich bin mir mittlerweile, wenn ich das so ausspreche, nicht mal mehr sicher, wer eigentlich König auf dem Hochhorst ist. Ob das wirklich Elias ist oder ob es nicht eigentlich Pyrates ist. Weil im Endeffekt passiert ja eh das, was Pyrates will.
Ja, und was der damit verfolgt oder warum das so ist, das kriegen wir dann später vielleicht noch zu hören. Ja, und dann macht er noch so ein Gerücht die Runde. Und zwar deutet Iskrim nur das nur an, dass es inzwischen Straßenräuber und Gesetzlose und noch Schlimmeres gibt. Und Pyrates hakt danach, so nach dem Motto, wie noch Schlimmeres. Und das erklärt dann auch wieder Graf Eolair, dass also die Menschen sich fürchten und dass die in Hernestir ja auch wissen, dass es Wesen gibt, die nicht Menschen sind. In Klammern, ich glaube, wir reden da auch von Sithi. Und erinnert an die Tage der Weißfüchse, auch wieder die Sithi, ne? Also Pyrates macht da in den Grafen Eolair ganz lächerlich. Und Eolair erklärt dann aber, dass die Bevölkerung in der Art überall einen schwarzen Wagen mit weißen Pferden gesehen haben will, von dem gemunkelt wird, dass es der Leichen, weil der König einfach keine Ruhe, also der alte König Johann, einfach keine Ruhe in seinem findet, weil es in seinem Königreich jetzt so drunter und drüber geht. Und bemerkenswert daran fand ich die Tatsache, dass dieses Gefährt seit der Nacht vom Allernarrentag gesehen worden ist. Also eigentlich ist König Johann ja nun schon über ein Jahr tot, aber es scheint ja irgendwie in einem Zusammenhang mit dem Allernarrentag, der da vor kurzem gewesen ist, zu sein.
Ja, wobei ich mir auch überlegt habe, oder hat irgendjemand in der Nacht vielleicht auch versucht, das Grab zu öffnen?
Auch das ist eventuell eine Möglichkeit, aber braucht man dafür einen Leichenwagen?
Ja, aber jetzt ist doch der Geist des Königs unruhig, deswegen.
Ach so, so rum, okay. Mhm. Ja, auch eine Möglichkeit.
Auf jeden Fall einiges Böses anscheinend in der Luft.
Es braut sich wirklich was zusammen. Ich bin sehr gespannt, was du zu den nächsten Kapiteln so sagen wirst.
Und dabei regnet es doch jetzt schon die ganze Zeit. Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, müssten wir inzwischen wirklich eher Ende April haben. Ja. Und gefühlt, also ich glaube, irgendwo steht es auch seit 4 Wochen oder so, also seit diesem Narrentag regnet. Ich weiß jetzt nicht, wie stark und durchgehend, aber ja.
Die Wettersituation scheint sich jedenfalls ein bisschen zu entspannen.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wie stark der Regen ist, weil wenn du dann alle flutest, weil der Boden pockelhart ist, weil er ausgetrocknet ist und nichts aufnehmen kann, ist das jetzt auch nicht unbedingt das Beste.
Ja, und um die ganzen Gemüter dann ein bisschen zu beruhigen, kommt Strupp jetzt an?
Für mich ist das eine komplett andere Szene.
Ach so.
Weil ich glaube, das andere muss ja dann irgendwo in einem anderen Saal sein, weil es ja auch einen Tisch gibt. Ich hätte das anders interpretiert. Und Strupp marschiert in den Thronsaal.
Mhm.
Und das war wieder so ein Ding. Da hatte ich gleich ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Und man dachte, mal gucken, wenn das so weitermacht. Also irgendwie habe ich für die nächsten paar Seiten echt ein mieses Gefühl gehabt für Strupp, weil Strupp ja wirklich eigentlich ein Vertrauter des Königs war, sich aber jetzt halt alle die Höflinge über ihn lustig machen. Und hier ist nämlich auch Miriamel da und ich glaube, die war bei den Besprechungen vorher, hatte ich nicht den Eindruck, dass sie dabei war. Es ist zwar über sie gesprochen oder Iskrimnur hat über sie nachgedacht, aber ich glaube nicht, dass sie da dabei war. Ja, und die sitzt da, glaube ich, sehr, ja, auch angespannt auf ihrem Platz, während Elias auf seinem Thron rumlümmelt. Anders kann ich es nicht sagen. Und ja, ich habe erst den Eindruck gehabt, dass Strupp gerufen worden ist, aber anscheinend ist er ja aus eigenem Antrieb gekommen. Und wenn es bei denen sowas wie ein Duden oder ein Wörterbuch gibt, bei aufbrausend und überempfindlich ist ein Bild von Elias. Also da sind Formulierungen, wo ich mir gedacht habe, so schlimm war es doch jetzt gar nicht und er geht an die Decke. Also bei dieser, und, ja, es wird auch ein bisschen nochmal Strupp beschrieben, er ist eigentlich gar nicht so sehr ins Werk, er ist einfach nur vom Alter gebeugt und gebrechlich. Und da, das ist diese Stelle, wo, da habe ich es jetzt gefunden, Strupp erklärt einfach, wie er zu seinem Namen kam, weil er hat eigentlich einen anderen Namen, aber nachdem der alte König Johann eben seinen Hund nach seinem Narren benannt hat, hat dieser gesagt, okay, dann nehme ich halt jetzt den Hundenamen.
Ja, und warum hat König Johann das gemacht?
Weil Strupp ihm so treu ergeben war.
Ja, also der Narr oder ja. Der Narr, der eigentlich Kruin heißt.
Und er sagt dann eigentlich auch, für mich total normal. Es mag sein, dass euer verehrter Vater seinen Scherz danach ein wenig bereut hat, weil er, ja gut, das ist eigentlich eine komplett normale Situation. Und da geht Elias schon wieder an die Decke und ich verstehe es einfach nicht. Weil das war ja jetzt nicht wirklich, dass er schlecht über den alten König gesprochen hat. Nee, er hat halt einfach eine Gegebenheit erzählt. Und er schaut, aber Strupp schaut sich auch nochmal im Thronsaal um und ich fand diese Formulierung so passend. So, Strupp kam die bunten Farben der kleinen Wimpel falsch vor. Zu grell, wie die geschminkte Haut einer Dirne, die ihre eigene Jugendzeit nachzuäffen versucht und damit auch noch das zerstört, was an echter Schönheit übrig geblieben ist.
Also diesen ganzen Verfall und dieses, ja, ich würde es halt verfault und dieses, ne, dieses, ja, zu viel des Guten oder so ähnlich in die Richtung formulieren, ne, das ist alles also, ja, irgendwas läuft ja gerade ganz gewaltig schief.
Ja, und dann singt der gute Narr ein Lied, wo ich mir denke, das Lied ist schon ein bisschen eine Kampfansage. Also, dass da Elias oder dass der ein oder andere von seinem Gefolge auf die Barrikaden geht, das kann ich sogar nachvollziehen.
Um es kurz zusammenzufassen, Strupp singt ein neu ersonnenes, keiner kennt. Also was impliziert quasi, dass Strupp sich das ausgedacht hat. Indem es auch um einen alternden geht, der seine zwei Söhne zu sich ruft. Der eine Sohn heißt Schirling, der andere Stechpalm. Und der Vater bittet seine Söhne, dass sie sich sollen. Aber die misstrauen einander oder vor allen Dingen Schirling misstraut wohl dem Stechpalm. Es wird halt so ein bisschen impliziert, das, also es wird dann erzählt, dass König Schirling, als er denn dann König ist, daher auch der Name des Kapitels, um wieder den Bogen zurückzuschlagen, dass König Schirling dann anschließend seinen Bruder versucht hat zu vergiften. So, und dass Elias das natürlich als Affront kann ich wirklich nachvollziehen, weil es ja in dem Sinne eigentlich als Analogie zu betrachten ist, dass wir König Johann Presbyter haben mit Josua und Elias als nach dem Willen von Johann vertragen soll, dann Elias aber eventuell unter Umständen versucht haben könnte, Josua, weil Josua ja unter immer noch nicht geklärten mysteriösen Umständen komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Ja, gut zusammengefasst, ja. Habe ich das alles jetzt so auf den Punkt gebracht.
Ja.
Das alles in einem sehr schönen, mehrstrophigen, langen Liedchen, das, glaube ich, in der Übersetzung auch ganz gut gelungen ist. Also auch da mein Chapeau für die Übersetzerin, die das gemacht hat.
Ja, doch, das ist, glaube ich, wirklich gut gelungen.
Ja.
Ja, aber auch derjenige, der jetzt allerdings aufspringt und gleich sein Schwert zieht, das ist ja nicht Elias, sondern das ist Gutwulf.
Wobei also, ihm das als Hand des Königs natürlich auch zusteht.
Ja, wobei Elias selber sagt, naja, Moment mal, hier im Thronsaal des Königs zieht hier niemand ein Schwert. Also da ist er ja wenigstens mal ein bisschen vernünftig.
Ja.
aber ja, das Strupp hindert dann nämlich auch zu.
Genau, das hindert Elias aber überhaupt nicht dran, dass er Strupp dann auch vor die Tür jagt, so nach dem Motto, ja, sieh zu, dass du Land gewinnst hier. Ne? Also das lasse ich mir jetzt von dir nicht gefallen.
Es ist halt auch schon sehr, sehr deutlich. Und nachdem ja Strupp dann auch noch zugibt, dass er das wirklich selbst gedichtet hat, also
Ich habe mir, an dieser Stelle endet das Kapitel, ich habe mir an dieser Stelle auch tatsächlich nochmal Gedanken darüber gemacht, wie Strupp auf diese Idee kommt. Und bin so mit mir selber ein bisschen ins Gericht gegangen und habe überlegt, also es könnte schon durchaus sein, dass das auch das Ergebnis davon ist, dass das Volk tuschelt und überlegt, was könnte mit dem Prinzen passiert sein. Und dass das auch so ein bisschen reflektiert, so die Meinung des Volkes über das, was da auf dem Hochhorst passiert. Vielleicht ist es natürlich auch nur Spekulation und Strupp ist von alleine auf die Idee gekommen, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass da schon einiges in der Gerüchteküche auch umhergeht. Weil es ja schon verwunderlich ist, dass Josua wirklich, der ist ja wie vom Erdboden verschluckt. Da ist ja, Iskrim nur ist ja, den einen Abend wollte er sich mit ihm treffen, der war nicht da und seitdem hat ihn anscheinend niemand mehr gesehen. So, das kann natürlich sein, dass sie ihn jetzt irgendwie nach Risa gebeamt haben, was ich für relativ unwahrscheinlich halte. Ja, ne, also.
Ja, aber es kommt ja auch immer wieder zur Sprache. Und es kommt, Josuas Verschwinden kommt immer wieder zur Sprache im gleichen Atemzug, dass Elias da was mit zu tun hat. Also das hatten wir jetzt auch schon vorher bei dieser, sag ich jetzt mal, Ratssitzung, wo das zur Sprache kam. Wir haben es hier wieder, ich glaube, was du jetzt angesprochen hast, ich glaube, das ist auch so eigentlich so die Aufgabe eines guten Narren, so ein bisschen die Stimmung des Volkes vielleicht auch mit rüberzubringen. Halt vielleicht in dem Punkt auch wirklich
also
einer
quasi
der Berater
als die Stimme des Volkes zu fungieren, ne?
Aber ja. Genau. Aber in dieser Situation, in dieser schon die ganze Zeit aufgeheizten Stimmung, das so offensichtlich zu machen, ist grenzt schon fast an Selbstmord. Also das ist. Und ich hatte da, wie gesagt, von Beginn dieses Abschnitts, wo Strupp in diesen Thronsaal kommt und ich mache mir meine Notizen wirklich genau an der Stelle, wo ich gerade bin und nicht hinterher irgendwie zusammenfassend, habe ich mir gleich als erstes mit aufgeschrieben, überlebt er noch lange? Also das war schon, man dachte, kein Kommentar. Gut, also in dieser ganzen Stimmung hatte ich echt ein ganz ungutes Gefühl, als er in den Thronsaal ist. Also mich wundert jetzt, dass
zumindest
er noch
lebt. Soweit, also am er wird Ende einfach nur vor die Tür gesetzt und rausgeschickt. Ne? So, impliziert erstmal, okay, Kapitel zu Ende, gucken wir mal, was passiert. Was jetzt natürlich bis zum nächsten Kapitel passiert, weiß ja auch keiner. Kann ja sein, dass wir dann in drei Absätzen da stehen und der Strupp ist übrigens gehängt worden oder keine Ahnung was, ne?
Ja gut, das kann natürlich auch passieren, weil es steht ja auch da noch mit dem verschlossenen, hoffnungslosen Gesicht der Prinzessin Miriamel. Schau dann vor dem Gesicht, ihrem Gesicht und dem letzten wilden Blick des Königs. Also ich glaube, eigentlich sollte er jetzt sofort seine Sachen packen und gehen.
Ja. Die Frage ist, ob er schlau ist. Und letzten Endes ist es ja tatsächlich so, Strupp hat ja überlegt, ob er Josua nach Naglim begleitet, weil er sich ja eben bei Elias am Hof wohlgefühlt hat und nicht willkommen gefühlt hat. Und demzufolge, und andererseits, vielleicht denkt er sich auch, hey, scheiß was drauf, ich bin uralt, ich habe nichts zu verlieren. Wenn es irgendeiner muss es vielleicht auch aussprechen.
Ich halte ihn tatsächlich für sehr schlau. Weil sonst wäre er auch nicht so lange ein treuer Freund von König Johann gewesen. Also das ist ja auch etwas, was wir jetzt wirklich mitgegeben bekommen haben, dass die beiden waren befreundet. Er war immer an der Seite von König Johann. Er hatte das Zimmer neben dem König, hat ja auch nicht jeder. Ihm ist Hellnagel anvertraut worden.
Und wir haben noch mehr Fragen.
Ja. Warte mal, haben wir irgendeine inzwischen beantwortet bekommen? Ich glaube nicht. Ich möchte jetzt nochmal sagen, noch zwei Folgen, also zwei Podcast-Folgen, dann ist der erste Abschnitt zu Ende.
Ja, dann sind wir mit Simon Mondkalb durch und wir fangen an mit dem Abschnitt Simon Pilgrim. Lass mich dir gesagt sagen, also aber spätestens, wenn wir im zweiten Teil sind. Gut.
Da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist.
Abgesang. Diesmal machst du. Letztes Mal war ich fehlerfrei.
Oh wei. ihr könnt uns folgen auf Instagram und Facebook unter zum Grünen Engelturm. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an zgetpodcast@gmail.com. Ihr könnt uns auf eurem Discord-Server begleiten. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account. Und in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns 5 Sterne gebt, idealerweise auf Spotify und Apple Podcasts, und wo ihr uns überhaupt bewerten könnt. Und glaubt uns, wir freuen uns über jede einzelne
Bewertung. Okay, über die 1-Sterne-Bewertung, die wir kürzlich gekriegt haben, haben wir uns nicht so gefreut. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war irgendwie so.
Ja, aber die.
Tja.
Gut, aber wirklich ganz.
Warum? Wäre schön gewesen, aber gut.
Man kann es nicht allen recht machen.
Kleiner Nachsatz von mir zur E-Mail-Adresse. Wenn du dich mit uns in Verbindung setzen möchtest und über irgendetwas aus dieser Serie mit uns diskutieren möchtest, das erst später stattfindet als der Zeitpunkt, zu dem wir im Podcast im Moment sind, schreib bitte eine große Spoilerwarnung in die Betreffzeile, damit die liebe Sabrina das nicht liest. Oder noch besser, komm gleich auf den Discord, weil wir da halt den Bund der Schriftrolle haben. Das ist unser Spoiler-Kanal, wo wirklich hemmungslos alles durchdiskutiert werden darf. Und da sind wir auch schon fleißig bei einigen Dingen dran. Aber es ist halt tatsächlich so, dass wir es vermeiden möchten, dass Sabrina irgendwelche Plot-Twists oder ähnliche Dinge erfährt, bevor wir im Podcast da an der Stelle ankommen. Es wird uns halt so ein bisschen das Konzept auseinanderschießen. Deswegen bitte.
Ganz abgesehen, kann ich da nicht mehr hemmungslos irgendwelche Theorien aufstellen.
Ja, genau. Gut, so viel von uns für dieses Mal. Wir hören uns in 14 Tagen und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Schade, das ist der Überraschungsmoment für im Podcast ist dafür weg, aber ich habe es mir heute irgendwo aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, wir müssen das dann jetzt auch mal sagen, weil eigentlich ist es total offensichtlich.